Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Hörn und Diane.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid bei Achtsam. Wir wollen heute übers Grübeln sprechen. Das ist ein ganz großes und wahnsinnig wichtiges Thema. Ihr werdet es wissen, kennen und wahrscheinlich auch fühlen, dass wir uns ja in den Wahnsinn grübeln können, wirklich. Und das ist nicht übertrieben. Und deswegen wollen wir da heute mal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen. Mai Hörn ist da. Sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung.
Hallo.
Und eine große Achtsamkeitsfanin.
Oh ja, ein großer Fan.
Du liest auch ganz viele Bücher und beschäftigst dich mit Achtsamkeit, ne?
Ja, ich muss zugeben, also die Hälfte über die Hälfte von meinem Bücherregal besteht aus Meditationsbüchern, Achtsamkeitsbüchern, aber vor allen Dingen praktiziere ich gerne. Also nur lesen wäre ja langweilig.
Absolut, absolut. Wir sind beide große Achtsamkeitsfaninnen und deswegen haben wir uns hier zusammengefunden. Schön, dass ihr auch da seid. Schön, dass ihr zuhören wollt und zuhört und grübeln. Wir fangen ja immer mit der Begriffsdefinition an, damit wir da alle auf dem gleichen Stand sind, ne? Weil Grübeln kann ja alles Mögliche heißen oder wahrgenommen werden. Welche Definition hast du uns mitgebracht? Also worüber sprechen wir hier eigentlich?
Wenn wir über Grübeln sprechen, oder das ist das, was wir in der Psychotherapie als Definition verwenden, bezeichnen wir damit oft eine Kette von Gedanken und Vorstellungen, die sich immer wiederholen, oft eher so abstrakt sind und sehr oft so einen Selbstbezug haben, also wir grübeln oft über uns und irgendetwas anderes, sehr kritisch sind, oftmals auch auf die Vergangenheit ausgerichtet sind und eigentlich immer mit negativen Gefühlen einhergehen und nicht so wirklich einen Lösungsweg bieten. Wenn ich das aufzeichne, oft male ich oft so einen Kreis, weil es sind so kreisende Bewegungen. Es ist nicht so, dass man sagt, okay, man hat einen Gedanken und dann geht es in eine bestimmte Richtung und fertig ist, sondern es kreist immer wieder und zieht seine Kreise.
Und macht es oft dann die Situation noch schlimmer? Ich habe mal gelesen, dass wir nachts oder abends vorm Schlafen gehen oft besonders viel grübeln, weil dann ja das Melatonin kickt. Das ist das, was uns quasi zum Schlafen bringen soll. Das heißt also, wir kommen in einen schwereren Modus, weil unser Körper möchte, dass wir schlafen. Es ist womöglich dunkel, wenn es zum Beispiel Herbst, Winter oder Frühling ist. Im Sommer ist es oft lange hell, aber egal. Auf jeden Fall gibt es diesen Stoff in unserem Körper, diesen Botenstoff Melatonin, und der möchte, dass wir schlafen. Und der sorgt dafür, dass unsere Gedanken oft auch schwerer sind. Das ist der Grund, warum wir ganz besonders oft vor dem Schlafengehen im Bett grübeln und zum Beispiel eher seltener so, wenn die Sonne scheint in der Mittagspause. Also dann grübeln wir nicht nie, aber tatsächlich statistisch eher seltener und eher häufiger abends im Bett, ne?
Ja, es macht ja auch Sinn insofern, weil alles wird ruhiger, man ist wieder allein mit seinen Gedanken und dann fährt es eher los. Im Alltag ist man ja dann oft auch abgelenkt.
Genau, wenn der Trubel ist und so. Mhm. Und diese Grübeleien, was systemimmanent ist bei denen, so wie ich jetzt deine Definition verstanden habe, ist, dass die eben zu keiner Lösung führen.
Nein, die führen zu keiner Lösung und sind einfach immer negativ und man reitet sich wirklich da noch mehr so rein. Das ist wirklich wie so eine Spirale. Also es wird dann immer schlimmer und schlimmer.
Mhm. Dabei fällt mir auch wieder ein, ich habe eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist von Petra Bock, das heißt Der entstörte Mensch. Und da gibt es sogenannte Störungsframes, die wir haben, wir Menschen. Und einer davon ist Katastrophisieren. Also was ja auch immer so mit Grübeln einhergeht, dass wir jede Situation, natürlich nicht alle von uns und nicht immer, aber ab und zu mal katastrophisieren. Also dass wir sagen, naja, und dann passiert das und dann passiert das und es wird alles immer schlimmer und es wird auf jeden Fall und 100% in einer Katastrophe enden. Und wie man da eben aus dieser Störung quasi rauskommt, steht auch in Petra Bock, Der entstörte Mensch. Könnt ihr euch ja auch mal angucken. Ein ganz, ganz tolles Buch, was ich auch von Herzen nur empfehlen kann. Du hast aber auch Erkenntnisse zum Grübeln mitgebracht, wissenschaftlicher Natur, die zum Beispiel sagen, jetzt einfach die Gedanken unterdrücken, das funktioniert nicht.
Nein, das geht nicht. Also es gibt ein kleines Verhaltensexperiment, was wir machen können, ist, wenn, oder was auch in dieser Studie durchgeführte schon damals, wenn ich jetzt euch allen HörerInnen sage, in der nächsten Minute denkt auf jeden Fall nicht an einen rosaroten Elefanten mit gelben Punkten. Bloß nicht, ja. Und dann macht ihr eine Strichliste, wie oft ihr dann doch an diesen Elefanten denkt. Dann wird das ziemlich häufig sein. Und diese wirklich Urstudie der Psychologie, die wurde 1987 durchgeführt von Wengner et al. Und die haben das Ganze mit einem weißen Eisbären gemacht. Also die TeilnehmerInnen sollten 5 Minuten lang nicht an einen weißen Eisbären denken und hatten dann so eine Glocke und sollten jedes Mal dann läuten, wenn es dann soweit war, wenn der Eisbär doch kam.
Ding, 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 ding.
Genau. Und das war ziemlich häufig. Ja. Also sie sollten wirklich ganz hartnäckig versuchen, nicht daran zu denken. In der zweiten Bedingung haben sie dann die Erlaubnis bekommen, daran zu denken und haben dann auch häufig an den Eisbären gedacht. Aber was dann halt rauskam, ist, diese Gedankenunterdrückung als Strategie zur Selbstkontrolle, das ist so ein paradoxer Effekt und so wird er auch genannt. Es funktioniert nicht. Immer wenn wir sagen, wir dürfen nicht daran denken, kommt es gerade mal wie mit so einem Boomerang zurück und wir denken erst recht daran.
Also die Aussage, stress dich mal nicht, ist also auch absolut nicht hilfreich.
Kontraproduktiv, ja.
Ich habe mal die Geschichte gelesen von einem Golfplatz, wo ein Teich war. Ist ja oft der Fall. Nicht, dass ich Golf spielen würde, aber wenn man das so erkennt aus Fernsehen oder so, ja. Und ab und zu landet ein Golfball in diesem Teich. Normaler Vorgang. Und dann hat der Golfplatzbesitzer ein Schild aufgestellt. Bitte schießen Sie, schlagen Sie, heißt es ja beim Golf, entschuldigt, liebe Golfspieler und Spielerinnen, schlagen Sie den Ball bitte nicht in den Teich. Danach sind 3-mal so viele Golfbälle im Teich gelandet, weil alles, was das Gehirn aufgenommen hat, ist Golfball. Teich. Und das Teich, Nicht ist irgendwie untergegangen in unseren neuronalen Prozessen offenbar. Ne? Also Gedankenunterdrückung funktioniert nicht im Sinne von, wir liegen also im Bett, wir grübeln also und dann sagen wir, hör auf damit. Das funktioniert
schlimmer.
Nicht.
Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Und ich nenne dieses Experiment auch immer wieder und immer wieder. Ja? Also viele kennen es mittlerweile auch schon, aber trotzdem machen wir es. Also wenn selbstkritische Gedanken kommen und wir sagen, nein, das darfst du jetzt nicht denken, bloß nicht. Ja? Also wir machen es ja trotzdem. Aber es ist nicht so hilfreich. Und da hilft uns dann wieder die Achtsamkeit. Denn bei der Achtsamkeit ist es so, wir üben uns ja darin, zu beobachten, was gerade für Gedanken kommen und verurteilen sie ja nicht. Also wir sagen nicht, hey, du bist aber ein sehr schlechter Gedanke, jetzt verschwinde mal, sondern wir nehmen ihn wahr und lernen aber auch, dass Gedanken sind ja auch nicht die Wahrheit. Wir hatten es ja schon mal ganz oft hier bei Achtsam. Wir denken den ganzen Tag so, so viel und es entspricht auch nicht der Wahrheit. Wenn wir eher lernen zu verstehen, dass Gedanken einfach nur ein mentales Ereignis sind mit einem Anfang und einem Ende und wir können uns dann innerlich davon distanzieren und eher so drauf blicken, was wir auch so als metakognitive Fähigkeit nennen, also wirklich wir denken über das Denken, wir sehen es eher als Prozess, dann hört das Grübeln auch auf. Also immer wenn wir sagen, wir gucken es uns an, wir sehen es an, dann wird es weniger.
Ich finde das ganz toll. Ja, total. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend und dachte gerade so, ich glaube, wenn jetzt jemand da draußen noch nie uns gehört hat oder sich mit Achtsamkeit beschäftigt hat, ja, habe ich mich gerade so da reinversetzt, dann denkt er, ist die verrückt? Wie soll denn das gehen? Weil wir uns natürlich, und so sind wir, immer so schon als Kinder, dass wir uns mit unseren Gedanken und Gefühlen 1:1 identifizieren. Mhm. Wir sagen, das ist mein Gedanke, der gehört zu mir, das bin ich. So bin ich nun mal und ich habe diese Gedanken und ich kann mich davon nicht distanzieren. Wie soll denn das gehen? Und dazu sind wir quasi da, euch zu inspirieren und eben zu sagen, naja, das geht doch. Das hast du eben so schön gesagt mit dem Ereignis, was ein Ende hat, ein Anfang und ein Ende. Der Gedanke nämlich. Also ich denke irgendwas Negatives über mich. Ach, das werde ich doch sowieso wieder nicht können. Ich werde auf jeden Fall durch die Prüfung fallen. Wenn ich durch die Prüfung falle, dann wird das passieren. Dann muss ich mein Studium abbrechen und dann wird alles ganz furchtbar. Und was soll dann auch überhaupt auch nur aus mir werden? Das sind alles mentale Ereignisse, die haben einen Anfang und vor allem ein Ende, liebe Leute. Ist das nicht schön, diese Erkenntnis? Ich liebe diese Erkenntnis. Toll. Und deswegen hilft eben Achtsamkeit gegen das Grübeln, weil wir können das einfach auch loslassen und sagen, so, und das ist jetzt das Ende des Gedankens. Auf Wiedersehen. Schönen Tag noch.
Ja, und wir trainieren das ja immer wieder, in egal welcher Meditation, ob wir die Meditation auf den Atem ausrichten oder Geräusche oder irgendwie einen Satz oder so. Immer wenn wir wieder abdriften und dann wieder zurückkommen, lernen wir ja, hey, da ist was passiert, ein mentales Ereignis quasi, und wir kommen wieder zurück und können unsere Aufmerksamkeit wirklich wie so ein Muskel trainieren. Und das ist wirklich mindblowing. Also es gibt auch nochmal so ein Vergleich, der vielleicht auch nochmal hilfreich ist, wenn man sich vorstellt, man hat so ein fratzenschneidendes Kind da, was wirklich total trotzig ist und einen anguckt, ganz ärgerlich, ja. Dann kann man ja unterschiedlich damit umgehen. Entweder man geht hin und schreit zu dem Kind, hör auf, mach das bloß nicht mehr. Also das wäre diese Gedankenunterdrückung quasi, ja. Und das Kind wird ja dann richtig sauer und wird dann wahrscheinlich noch lauter. Oder man könnte jetzt auch sagen, ich ignoriere es komplett. Aber wenn man ein Kind so ignoriert, dann wird es auch um die Ecke kommen, ja, und dann nochmal irgendwie Aufmerksamkeit wollen. Und wenn wir uns aber dem zuwenden und sagen, hey, ich sehe dich, ja, ich sehe, dass du gerade eine Fratze schneidest und vielleicht unzufrieden bist, aber wir können ja mal gucken, dass wir hier zusammensitzen und vielleicht eine andere Möglichkeit finden. So ähnlich ist es auch mit unserem Geist und unserem Verstand. Wir wenden uns dem zu und betrachten ihn und dann wird er wieder sanft und lächelt auch vielleicht.
Unsere vielleicht selbstzerstörerischen Gedanken sind trotzige kleine Kinder,
genau,
diese kleine Grimassen schneiden. Sehr schön. Und da gibt es ja natürlich auch wahrscheinlich Studien drüber, wie Grübeln uns, oder andersrum, wie Achtsamkeit uns dabei hilft, irgendwie das Grübeln sein zu lassen, ohne dass wir unsere Gedanken anschreien und in die Ecke stellen.
Ja, ich habe also eine Menge Studien, die jetzt zum Beispiel eine Studie von Jain et al. 2007 in den USA durchgeführt. Die haben mal den Vergleich gemacht, Meditation versus Entspannungsübungen und wie das sich auf Grübeln auswirkt. Das waren 81 Studierende, die in drei Gruppen eingeteilt wurden. Eine Gruppe hat Achtsamkeitsmeditation praktiziert, die andere Entspannungsübungen, also das war so autogenes Training, Imaginationsübungen, wo man sich vielleicht so einen Strand vorstellt oder so und entspannt und auch Atemübungen. Und die Kontrollgruppe hat nichts bekommen, also durfte nichts üben. Und die hatten dann ein vierwöchiges Training, also entweder Meditation, Entspannung oder halt nichts. In der Meditationsgruppe haben sie Sitzmeditation, Gehmeditation und auch ein paar achtsame Körperübungen geübt. Und am Ende zeigte sich auch, sowohl die Meditationsgruppe als auch die Entspannungsgruppe, beide konnten den Stress reduzieren und hatten eine positivere Stimmung berichtet. Aber nur in der Meditationsgruppe reduzierte sich das Grübeln. Denn in dieser Gruppe, das, was wir eben ja besprochen haben, diese achtsame Distanzierung, die wir lernen in der Meditation, das hilft mit dem Grübeln.
Und was auch noch ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, dass Grübeln erstmal nicht zwingend Probleme löst. Also, weil wenn man ein Problem hat und darüber nachdenkt, wie ich das löse, dann ist das ja völlig legitim. Das macht unser Gehirn. Dafür ist unser Gehirn da. Das möchte auch unser Gehirn. Unser Gehirn möchte im Grunde in dem Augenblick, wo es bewusst wach wird morgens, den ganzen Tag Probleme lösen. Und das ist ja auch eine schöne Sache. Probleme lösen ist toll. Danach fühlt man sich gut. Das ist aber nicht das Gleiche wie Grübeln, ne?
Nee, und viele sehen diesen Unterschied auch gar nicht. Also auch hier nochmal ein kleines Gedankenexperiment. Wenn wir uns vorstellen, ja, wir haben ein ganz wichtiges Bewerbungsgespräch, davon hängt die Karriere ab. Und dann stehen wir an der S-Bahn, Ringbahn vielleicht in Berlin, und die S-Bahn kommt nicht. Ja, da steht ganz große Störung. Wir haben nur noch 20 Minuten Zeit und müssen zu unserem Termin. Jetzt gibt es zwei Szenarien. Entweder wir stellen uns die Frage, warum muss mir das schon wieder passieren? Was mache ich bloß immer falsch? Und warum funktioniert das hier nicht? Hat die BVG sich gegen mich irgendwie, ja, weiß ich nicht, aufgetan oder so? Und warum nur? Und ich bin so ein Loser, jetzt schaffe ich es noch nicht mal mehr so zum Bewerbungsgespräch. Und dass man dann mal, also jetzt könnte man ja beim Hören mal einschätzen, wie sehr würde man sich resigniert fühlen bei solchen Gedanken? Ja. Und der Unterschied, also in einem anderen Szenario könnte man sich andere Fragen stellen, zum Beispiel: Wie schaffe ich es jetzt trotzdem pünktlich zu meinem Termin zu kommen? Wie gehe ich jetzt am besten vor? Und wie komme ich möglichst schnell zu diesem Bewerbungsgespräch? Und man sieht ja diesen Unterschied. Bei der zweiten Variante ist, wir suchen nach konkreten, zukunftsbezogenen Lösungen. Wir stellen eher Wie-Fragen. Wohingegen es bei dem Grübeln, beim ersten Szenario, eher abstrakt ist und auch vergangenheitsbezogen. Und auch sehr, also diese ganzen Warum-Fragen, die helfen ja gar nicht. Und das ist das, was eher beim Grübeln passiert. Also man dreht sich und es ist überhaupt nicht hilfreich, jetzt zu sich zu fragen, ja, warum passiert mir das immer?
Ja, es ist tatsächlich mit manchen Leuten, mit denen ich auch diese Themen bespreche in meiner Freizeit, so, dass wir die Warum passiert das immer mir Frage als Running Gag mittlerweile haben, weil man das immer fragen kann und man kommt nie weiter. Ein Vogel hat mir auf die Schulter gekackt, warum passiert das immer mir? Das bringt mich jetzt nicht weiter, weil ich muss die Schulter auf jeden Fall sauber machen irgendwie.
Ja.
Ja, also diese wirklich, warum passiert das immer mir Frage, ist am wenigsten konstruktiv. Mir ist übrigens nochmal eingefallen, weil du BVG gesagt hast, wie heißt die Gesellschaft in Frankfurt? Du bist ja in Frankfurt, ne?
RMV, ja.
Ah ja, siehst du.
RMV, ja.
Nur so genau. Nebenbei. Also warum passiert das immer mir, wenn der Bus nicht kommt oder die S-Bahn oder so, ist nicht konstruktiv, nur so als, Eselsbrücke. Was konstruktiv ist eben und nun, also quasi auch zukunftsgerichtet, überhaupt nicht vergangenheitsgerichtet, ne?
Genau,
weil ja, ich hätte auch einfach 10 Minuten später oder früher losgehen können, ist aber ja nun mal nicht passiert.
Ja, das ist nicht passiert. Und eher zu gucken, was kann ich jetzt in dieser aktuellen Situation machen? Und oft ist es so, dass Menschen, die viel grübeln, die denken, sie würden eigentlich Probleme lösen und können das eben nicht klar auseinander differenzieren. Und da hilft nochmal diese 2-Minuten-Regel. Also wenn man 2 Minuten lang schon nicht genau weiß, grübel ich gerade oder ist es gerade Problemlösung, dann kann man sich diese 3 Fragen stellen. Erstens, bin ich mit meiner Problemlösung vorangekommen? Das heißt, bin ich meiner Lösung näher gekommen? Ja? Zweitens, habe ich mein Problem denn überhaupt besser verstanden? Ja, nach diesem ganzen Nachdenken. Und drittens, bin ich in dieser Zeit, in der ich jetzt so nachgedacht habe, selbstkritischer, wenig selbstkritischer oder auch weniger depressiv geworden? Und wenn man zu diesen ganzen Fragen kein klares Ja sagen kann, also das heißt, ich habe mein Problem nicht besser verstanden, ich bin auch der Lösung nicht näher gekommen und ich bin viel, viel selbstkritischer und depressiver geworden, dann grübelt man ganz klar und dann wäre es gut, diese ganzen Strategien, die wir dann auch nochmal besprechen, wie man mit Grübeln umgehen kann, die anzuwenden. Weil das, was man gerade macht, ist wenig hilfreich.
Also Achtung, wenig hilfreich. Aber du hast eben ging es um Meditation, ne? Versus Entspannungsübungen auf das Grübeln. Und dann hast du noch eine Studie mitgebracht, da geht es ums achtsame Atmen.
Ja, das ist eine Studie von Burg und Johannes Michalak aus dem Jahr 2011. Und die haben an 42 Studierenden an der Universität Bochum den Zusammenhang untersucht zwischen achtsamem Atmen und Grübeln. Da sollten die Studierenden 18 Minuten lang eine Atemmeditation durchführen. Und während sie diese Übung gemacht haben, wurden sie in unregelmäßigen Abständen befragt, ob sie denn noch eigentlich beim Atmen sind, also mit der Aufmerksamkeit, oder ob sie schon längst woanders hingewandert sind. Und dann sollten sie verschiedene Fragebögen ausfüllen zur Depressivität, zum Grübeln und allgemein, wie achtsam sie sind. Und das Ergebnis, also durch dieses Erfragen, ob sie jetzt wirklich beim Atem sind oder woanders, da konnte man ja quasi live mitgucken, wie ist es denn wirklich mit der Achtsamkeit, ne? Und dann kam bei den Ergebnissen raus, dass es einen negativen Zusammenhang gab. Also es bedeutet, je mehr sie diese Fähigkeit hatten, im Kontakt mit der Atmung zu bleiben, desto weniger grübelten sie. Also haben sie einen Hang zum Grübeln und desto weniger Depressivität zeigte sich. Und dieses achtsame Atmen, diese Studierenden hatten ja kein großes Training irgendwie so in Achtsamkeit oder so, ja. Aber da zeigt sich schon ein Unterschied. Und wir können sehr, sehr gut in Achtsamkeitsmeditation diesen Fokus auf den Atem üben. Gute Nachrichten.
Absolut. Also wieder achtsam atmen, Meditation, all das in sich kehren, Einkehr. Viele sagen auch Gebet können sie ja machen. Jeder kann ja, ne, das als, man kann es konfessionslos als Meditation oder so bezeichnen. Man kann aber auch, wenn man es möchte, spirituell in irgendeiner Weise als Gebet ansehen oder so. Das soll wohl sehr ähnlich sein tatsächlich. Und ich wollte noch mal ganz kurz, ist mir gerade eingefallen, dass ja das Grübeln nicht einfach nur lästig ist. Ne? Ich habe mal gelesen, das Grübeln ist die Hauptursache für depressive Zustände.
Ja.
Also Grübeln kann massiv schädlich für unsere geistige Gesundheit sein. Das ist nicht einfach nur ein bisschen nervig, sondern nachgerade gefährlich.
Ja, also es ist eines der Symptome von Patienten mit Depression und es gibt auch jetzt mittlerweile Behandlungen, also achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie, die ganz genau, also diesen Fokus auf Achtsamkeit legen, weil sich gezeigt hat, wenn man zum Beispiel Patienten mit Depression behandelt, ja, dann ist es erfolgreich, aber die haben oft Rückfälle und dann hat man sich gefragt, warum haben die immer wieder diese Rückfälle? Und das ist tatsächlich, weil sie schneller in dieses Grübeln geraten und wenn sie sich versehen, von dem Grübeln wirklich in diese schlechte Stimmung und da nicht mehr rauskommen. Und deshalb hilft Achtsamkeit in der Behandlung von Patienten, die immer wieder Rückfälle haben, weil wenn sie schnell und früh genug erkennen, hey, ich bin wieder in diesem Grübeln drin, ja, und ich kann das dann steuern, dass ich sage, okay, ich gucke eher so drauf und ich bin nicht dieser Gedanke, ich bin nicht diese Depression oder diese Angst vor der Depression, dann hilft das wirklich.
Ha, siehste. Mhm. Ja, also es geht hier wirklich, wirklich um eure Gesundheit. Eine Studie hast du auch noch?
Ja, genau. Die fand ich irgendwie ganz spannend von Lavadera et al. 2020, auch eine neue Studie im Journal of Alternative and Complementary Medicine. Die haben eine Kombination aus Meditation und aerobem Training gemacht. Und das heißt irgendwie MAP, also Train My Brain. Dieses Training basiert auf Studien zur Neurogenese. Das heißt also das Wissen darum, dass sich Nervenzellen bilden und Lebensdauer von Nervenzellen. Also es hat die Forschenden haben wohl herausgefunden, dass wenn wir mentales Training betreiben, wie zum Beispiel Meditation, dass Nervenzellen quasi länger leben können. Aber wenn wir das verbinden mit Bewegungstraining, also Aerobic-Training, wirklich, wo die Herzfrequenz dann steigt, wir wirklich schwitzen, dann bilden sich auch neue Nervenzellen. Und das haben die quasi kombiniert in diesem Training. Das Training dauert eine Stunde. In den ersten 20 Minuten müssen die Teilnehmer üben die eine stille Meditation, dann gefolgt von einer 10-minütigen Gehmeditation und am Ende dann wirklich ganz intensives Schwitztraining. Und da hat sich in dieser Studie gezeigt, dass es gab auch zwei Gruppen, eine Gruppe, die dieses Training durchgeführt hat und eine, die es nicht durchgeführt hat. Nach 8 Wochen Training ist auch dieses Grübeln wieder gesunken, weniger Depressivität und auch mehr Lebensqualität.
Ich liebe deine Studien, Mayo. Möchte ich nochmal an dieser
spannend,
Stelle sagen.
Ja.
Ja? Weil ja, Sport ist gesund, ich weiß. Ja, meditieren ist okay, ich weiß. Aber mit den Studien haust du es immer nochmal so uns vor den Latz zu sagen, ja, das ist nicht irgendwie einfach nur gut, sondern schaut mal, was für wahnsinnige Ergebnisse es da gibt und wie alles zusammenhängt. Also Körper und Geist und Gehirn und unsere geistige Gesundheit und das Grübeln und so weiter. Ich finde das ganz, ganz toll. Und Gott sei Dank hast du uns auch noch Schreibübungen mitgebracht. Yay!
Ja, genau. Wir hatten ja einmal eine Folge zum achtsamen Schreiben und auch da ist es so, die in der Behandlung von Grübeln, auch bei Patienten mit Depression, da wird auch empfohlen, dieses expressive Schreiben zu üben. Also wirklich, dass man sich 20 Minuten hinsetzt und ohne Unterbrechung schreibt. Denn beim Grübeln ist es so, wir grübeln zwar die ganze Zeit oder Menschen, die grübeln, berichten, dass es dauert die ganze Zeit, aber eigentlich ist es eine sehr oberflächliche Art und Weise, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen. Die Fragen sind ja sehr abstrakt. Und beim Schreiben ist es so, wir haben die Möglichkeit, wirklich alles ganz ungefiltert aufzuschreiben und eher in diese emotionale Verarbeitung zu kommen. Und der Vergleich, der da oft verwendet wird, ist wie wenn man einen Kleiderschrank hat und man sortiert alles da drin. Ich muss da an diesen Film denken mit dieser Bridesmaid, die ja irgendwie so zu jedem, ich weiß nicht, wie dieser Film mit Katherine Heigl, kennst du den?
Nee.
Die irgendwie so, sie hat diesen Kleiderschrank und da sind so ganz, ganz viele Kleider drin. Dann öffnet sie den und dann springen ihr alle Kleider irgendwie ins Gesicht. Und das ist das, wenn du deine Gedanken nicht sortiert hast. Und beim expressiven Schreiben sortieren wir alles und es ist dann so, wie wenn wir den Kleiderschrank öffnen, aber alles hat seinen Platz und es stürzt nicht auf uns ein.
Es ist aber da.
Dem Hermel. Ja, es ist da.
Es ist ja da. Es ist ja nur nicht so.
Aber alles hat seinen
Platz. Genau. Es ist alles irgendwie an seinem Platz. Und was ich auch schön finde, was ich einmal gelesen habe, das Bild mit dem Schreiben hält man es einerseits fest, aber lässt es gleichzeitig auch los. Das finde ich ganz toll, weil das Grübeln ist ja, du hast es am Anfang gesagt, diese Spirale, die sich in unserem Kopf dreht oder die Katze, die sich in den Schwanz beißt und es hört niemals auf, die Schlange, die sich in den Schwanz beißt, es hört nicht auf und so. Und mit dem Aufschreiben können wir sagen, es ist hier. Wenn ich in meinem Tagebuch oder wo auch immer oder auf diesen Zetteln hier, wenn ich es brauche, kann ich dahin zurückkehren. Ich habe es ja nicht ganz ad acta gelegt, sondern ich habe ja quasi das Problem nicht einfach, ich habe ja nicht so getan, als gäbe es das Problem nicht, sondern ich habe es hier aufgeschrieben. Ich kann es aber weglegen, also physisch weglegen, in eine Schublade tun oder so und woanders hingehen quasi und mich davon auch distanzieren physisch, indem ich sage, ich habe es dort aufgeschrieben, ich habe es jetzt losgelassen. Ich habe also diese Katze, die sich in den Schwanz beißt, einfach losgelassen, ich habe sie rausgetan. Also bitte nicht eine echte Katze in eine Schublade sperren. Ihr wisst schon, Metaphern, Pipapo.
Genau. Ja.
So, und dann hast du noch eine Übung, die heißt Problemlöse-Schema.
Genau, das ist, weil wir ja eben auch gesagt haben, der Unterschied zwischen, es gibt einen Unterschied zwischen Grübeln und Problemlösen. Und oft lösen wir die Probleme ja sehr automatisch. Wir denken gar nicht darüber nach, ob es irgendwie so einen bestimmten Ablauf hat oder so. Aber wenn wir dann doch mal so ins Stocken geraten und keine Lösung finden, kann es hilfreich sein, wenn wir uns diesen Problemlöseprozess nochmal anschauen, weil oft ist es so, dass wir irgendwo stecken geblieben sind. Also der erste Schritt beim Problemlöse, also das machen wir oft beim Problemlösetraining, ist, dass man wirklich nochmal guckt, dass man das Problem ganz klar beschreibt und definiert und auch definiert, was man für ein Ziel hat. Also wo möchte ich eigentlich hin? Was ist eigentlich die Lösung, die ich, der Zielzustand, den ich anstrebe? Zweitens, weil oft ist es so, Menschen, die wissen irgendwie, diffus ist da irgendwas, aber noch nicht so ganz klar benannt. Und zweitens, dass man mal wirklich sammelt, was gibt es denn alles für Möglichkeiten? Also alles auf den Tisch packen. Auch da hängen manche Menschen oft dran, weil sie denken, es geht irgendwie doch noch nicht so oder das ist nicht gut genug. Aber erstmal geht es darum, wirklich zu sammeln, so ein Mindmap, was gibt es alles für Möglichkeiten? Und drittens, dann jede einzelne Lösung, die man auf den Tisch gepackt hat, wirklich bewerten. Ist es realistisch? Kostet es zu viel? Brauche ich vielleicht Hilfe dabei und so weiter, ne? Und viertens, sich dann auch wirklich für eine Lösung zu entscheiden. Da haken auch Menschen da dran. Ganz oft ist es so, dass man sich dann entschieden hat für etwas und dann geht man wieder zurück und bewertet dann wieder ganz, ganz viel und packt alles wieder auf den Tisch. Und da, deshalb geht es nicht voran und dann fängt man vielleicht auch an, eher so rumzugrübeln. Es kann manchmal hilfreich sein, wenn man sich sagt, ich bin jetzt gezwungen, mich für eine Sache zu entscheiden und ich mache das jetzt einfach mal. Ja? Weil wir wissen ja auch oft, ist es so, selbst wenn wir uns für eine Sache entschieden haben und wir machen das mal für eine Zeit lang, es gibt immer eine Möglichkeit, entweder das nochmal anders zu machen. Es ist selten so, dass es Dinge in unserem Leben sind, die wirklich in Stein graviert sind und wir kommen da gar nicht mehr raus. Ja? Aber man macht sich diesen Druck halt. Ne?
Ja.
Genau.
Ich bin ja und auch dann, sehr, ich bin sehr hedonistische Achtsamkeitsfanin und deswegen bei dem Schritt 2, Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten, wollte ich nochmal ganz kurz einhaken und sagen, das können ja auch die verrücktesten Lösungsmöglichkeiten sein. Ja. Ihr wisst es bestimmt aus eurem eigenen Leben, aus eurer eigenen Erfahrung, aber auch von Freunden, Nachbarn und Verwandten, dass manchmal sehen wir ein riesiges Problem und grübeln und machen uns Sorgen und auf einmal löst es sich in Luft auf. Einfach so, weil irgendwas im Außen passiert ist, weil irgendwas um uns rum sich geändert hat, weil irgendein Parameter anders ist, weil, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, weil zum Beispiel, keine Ahnung, der Professor an der Uni, der euch in den Wahnsinn getrieben hat, auf einmal in Rente geht und ihr schreibt eigentlich dann eure Abschlussarbeit bei einem ganz anderen und das ist einfach passiert und ihr hättet euch gar keine Gedanken machen müssen oder ihr hättet euch nicht in den Wahnsinn treiben müssen mit solchen Gedanken, weil das Problem im Außen quasi einfach geändert wurde. Und deswegen bei der Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten wollte ich nochmal sagen, kann man auch einfach mal aus Spaß Sachen aufschreiben, die sehr unwahrscheinlich sind. Einfach weil es Spaß macht und weil es lustig ist und weil es den Blick vielleicht auch weitet für Möglichkeiten, die gar nicht so logisch erscheinen erstmal. Aber die trotzdem möglich und wahrscheinlich sind, weil alles Mögliche passiert auf dieser Welt, mit dem wir manchmal nicht rechnen. Und in dem Augenblick, wo wir vielleicht diese Situation herbei wünschen, wer weiß, was dann passiert. Just saying.
Weil ich finde es gut, dass du es nochmal sagst. Ja.
Es sind die verrücktesten Sachen schon passiert, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Und das sind die Sachen, wo wir dann immer total aufgeregt unseren Freunden und Freundinnen davon erzählen und sagen, du glaubst nicht, was mir passiert ist. Und der andere sagt, ja stimmt, what are the chances? Das ist ja total verrückt. Deswegen vielleicht einfach mal aus Spaß, um auch aus diesem ernsthaften, schwierigen Problemgegrübel rauszukommen.
Ja.
Einfach mal aus Spaß auch so, und dann landet eben der rosa Elefant mit den gelben Punkten vor mir und löst mein Problem. Keine Ahnung.
Genau.
For fun.
Ja. Ich finde das gut. Ja, man sollte das wirklich auch mit einer Leichtigkeit machen, aber wirklich sich halt nicht zu sagen, irgendwie, also alles ist einfach erlaubt in diesem Schritt. Alles darf drauf, ja.
Genau, nur so,
gut, dass du das sagst.
Nur nochmal, um zurückzukommen. Also wenn man sich dann entschieden hat, dann sollte man vielleicht nicht auf den pinken Elefanten mit den gelben Punkten warten, weil man hat sich ja auf eine andere Problemlösung entschieden. Aber in dieser Entwicklungsphase, meinte ich, weißt du, da kann man ja ganz offen einfach mal rangehen und wild und crazy und kreativ.
Genau.
Und dann noch das Aufmerksamkeitstraining.
Ja, das ist etwas indirekt, also üben wir es ja quasi auch mit der Achtsamkeit, da, dass wir immer wieder unsere Aufmerksamkeit zum Beispiel auf unseren Atem lenken. Aber man kann das auch wirklich mit Geräuschen zum Beispiel machen. Wir hatten ja auch schon mal diesen Vergleich der Aufmerksamkeit mit einem Scheinwerfer. Ja? Also wenn der eingerostet ist und immer nur auf dem Negativen verharrt, sehen wir ja das Positive auch gar nicht mehr. Also wir können dann vielleicht nur noch grübeln und diese katastrophisierenden Gedanken haben. Aber wenn unsere Aufmerksamkeit, wenn der Scheinwerfer wieder ein bisschen geölt ist und hin und her sich bewegen kann, dann werden wir wieder flexibel. Das ist sehr wichtig für unsere mentale Gesundheit, dass wir flexibel sind. Und da eine Übung, die wir machen können, ist wirklich im Alltag, wenn verschiedene Geräusche da sind. Also man muss ja eigentlich nur in der Stadt einfach auf die Straße und dann hört man schon ganz, ganz viel. Oder angenehm im Wald zum Beispiel, wenn man im Wald ist. Wirklich mal die Aufmerksamkeit auf verschiedene Geräusche lenken und bei einem Geräusch wirklich bleiben. Ja, wirklich die ganzen Qualitäten, weiß ich nicht, von einem Vogel, wie zwitschert der wirklich, wie hört sich das an und sich vielleicht auch wieder vorstellen und das ist auch wieder diese Achtsamkeit, dieser Anfängergeist, als ob man das zum allerersten Mal hören würde. Dabei bleiben und dann wieder zum nächsten Geräusch und dann nur bei diesem Geräusch bleiben und dann wieder zum nächsten. Also wirklich, dass wir uns ganz selektiv ein Geräusch aussuchen und dabei bleiben.
Und das wiederum geht einfacher, wenn wir öfter mal und regelmäßig meditieren, zum Beispiel.
Ja, das geht auch, genau. Also es ist alles miteinander verbunden, genau. Und im zweiten Schritt bei diesem Aufmerksamkeitstraining können wir, im zweiten und dritten Schritt, können wir zwischen unserer Aufmerksamkeit, die nach innen gerichtet ist, und dem Außen hin und her wechseln. Also wenn wir unsere Aufmerksamkeit nach innen richten, damit meine ich sowas wie Körperempfindungen, Gedanken und Gefühle. Also wie fühle ich mich jetzt gerade in diesem Moment? Was für Gedanken habe ich? Und dann nach einer Weile wieder nach außen und dann immer wieder hin und her switchen. Und das ist wirklich ein Training. Also das ist wie ein Muskel. Je häufiger man das macht, und man kann das auch sehr spielerisch machen, ja, desto besser wird man. Und das hilft uns auch wieder, wenn wir merken, hey, ich grübel gerade, jetzt lenke ich meine Aufmerksamkeit auf was anderes.
Grübeln macht krank, eure Seele und tatsächlich dann auch irgendwann euren Körper. Und du hast uns deswegen eine Übung heute mitgebracht. Was ist denn das diesmal?
Eine ganz einfache Atemmeditation, also back to the basics.
Okay, sehr schön. Dann macht's euch jetzt gemütlich, wenn ihr nicht Auto fahrt, wie immer, ist ja klar, oder Fahrrad oder so, sondern zu Hause seid oder irgendwo, wo es eben auch gemütlich ist und vielleicht auch ein bisschen ruhig, damit keiner reinplatzt oder so, dann wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß. Dankeschön, Major.
Dies ist eine geleitete Meditation, bei der du übst, die Achtsamkeit immer wieder auf deinen Atem zu richten. Nimm nun eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein und schließe sanft deine Augen. Du kannst deinen Blick auch auf einen Punkt im Raum ruhen lassen. Wichtig ist, dass sich deine Augen ausruhen können. Bringe nun sanft deine Aufmerksamkeit auf deinen Bauchraum und beobachte den Rhythmus deiner Atmung. Wie sich die Bauchdecke hebt, wenn der Atem einströmt und wie sich die Bauchdecke senkt, wenn der Atem ausströmt. Vielleicht kann es hilfreich sein, wenn du eine Hand auf deinen Bauch legst. Beobachte ganz neugierig und offen, ob du noch andere Körperempfindungen spüren kannst, während jeder Ein- und jeder Ausatmung. Soll es nur darum gehen, so gut wie möglich jede Erfahrung, die mit der Atmung verbunden ist, von Moment zu Moment zu beobachten. Folge mit deiner ganzen Aufmerksamkeit, der Länge der Einatmung und die volle Länge der Ausatmung. Vielleicht fällt dir die kleine Pause zwischen der Einatmung und der Ausatmung auf. Du beobachtest einfach nur, ohne die Atmung kontrollieren oder verändern zu wollen. Lasse den Atem einfach geschehen. Ganz gleich, ob die Atmung heute vielleicht flach oder kurz ist, nimm es wahr. Nichts muss verändert werden. Es ist ganz normal, dass dein Geist von der Atmung auf andere Themen abschweifen wird. Vielleicht verliert er sich in Gedanken, Erinnerungen oder Pläne. Auch diese Erfahrung ist vollkommen natürlich und in Ordnung. Du machst nichts falsch. Sobald du bemerkst, dass du abschweifst, schenke dir ein verständnisvolles Lächeln und kehre wieder sanft zur Atmung zurück. Du kannst auch kurz zur Kenntnis nehmen, wo dein Geist gerade war. Eine Erinnerung. Aha, ein Gedanke. Verbinde dich wieder mit der Absicht, mit deiner ganzen Aufmerksamkeit bei deiner Atmung verweilen zu wollen und ihn neugierig zu beobachten. Atem ist dein Anker, der dir hilft, jedes Mal wieder ganz behutsam und sanft zurück in den gegenwärtigen Moment zu kehren. Genieße noch für einen Augenblick diesen Moment der Ruhe und nun strecke dich leicht und öffne sanft deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Vielen Dank, Mahjong. Wir haben heute übers Grübeln gesprochen und über den Unterschied, ganz, ganz wichtig, zwischen Grübeln und Probleme lösen. Also wünschen wir euch eine konstruktive Inspiration und dass ihr vielleicht selber auch neuen Input aufgenommen habt und den irgendwie transformiert und was draus macht. Ganz viel Spaß dabei, auf jeden Fall. Dankeschön, Mahjong, nochmal für die schöne Übung.
Gerne.
Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns schon auf euch. Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek-App und auf deutschlandfunknova.de.